Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Ja, mein heutiger Gast im Care in Action Podcast ist der bekannte Journalist Thomas Seifert. Herzlich willkommen. Stellvertretender Chefredakteur der Wiener Zeitung, hat aus vielen Krisengebieten in seinem Berufsleben berichtet, seit vielen Jahren journalistisch bei verschiedenen Medien tätig und ich freue mich, dass er sich Zeit nimmt und heute bei Care zu Gast ist.
Danke für die Einladung.
Der Anlass für unser Gespräch ist, dass Care im kommenden Jänner bereits zum 7. Mal einen Report herausbringt, wo es darum geht, dass wir eine Reihung, quasi die Top 10 der vergessenen humanitären Krisen publizieren. Das ist etwas, das sich wirklich etabliert hat und was wir über die Jahre gesehen haben, ist, dass die Anzahl der sogenannten vergessenen humanitären Krisen leider im Steigen begriffen ist. Und das hat damit zu tun, dass es so viele chronisch lang andauernde Krisen gibt, sehr viele Krisen, die sich überlagern und dass die klassische humanitäre Krise, also ein Erdbeben, eine Flutkatastrophe, alles schreckliche Dinge, aber die sind ein bisschen zeitlich begrenzt. Das gibt es kaum mehr. So etwas kommt als zusätzliche Schicht auf, trifft das auf ein problematisches Territorium. Und das ist der Grund, warum die vergessenen Krisen immer mehr werden, weil wir in einer Zeit der multiplen Krisen leben und es unheimlich schwierig ist, dass auch für Care unheimlich schwierig ist, dass wir alle Krisengebiete dieser Erde im Fokus der Aufmerksamkeit halten. Das ist praktisch unmöglich. Was sagen Sie als Journalist dazu? Man kann nur eine gewisse Anzahl an Themen nach vorn rücken, oder? Es geht gar nicht, dass man über alles gleichermaßen berichten kann.
Nein, es gibt natürlich auch Themenhierarchien. Sie haben es schon genannt, wo einfach unterschiedliche Themen auf unterschiedlichen Plätzen unsere Aufmerksamkeit sind. Es gibt auch Themenkarrieren, das heißt Themen, die, wenn man so mit dem Steigen begriffen sind, dann Aufmerksamkeit gewinnen und das aber auch natürlich nicht immer oben gehalten werden kann, weil einfach wir sind halt, man kann auch nicht einen 100-Meter-Lauf mit dieser Geschwindigkeit am Marathon laufen. Das heißt, genauso funktioniert unsere Aufmerksamkeit auch. Wir können nicht totale Aufmerksamkeit all diesen Dingen schenken und das ändert sich eben dann. Und dann wird eben zum Beispiel zuletzt, wenn wir über internationale Krisen sprechen, die Ukraine kurzfristig, vielleicht auch mittelfristig abgelöst von den Entwicklungen im Iran, weil eben auch da dann Menschen betroffen sind, in dem Fall eine Revolution, wenn man so will, die von Frauen ausging, die mittlerweile das ganze Land erfasst hat, wo auch sehr viele Menschen in Europa, ich sage mal, mitfiebern, weil sie sich eben vorstellen können, wie es den Frauen im Iran geht. Und dann rücken eben die Schicksale von Menschen in der Ukraine vielleicht jetzt in den Hintergrund. Und noch weiter in den Hintergrund rücken vielleicht die Schicksale von Menschen in der Zentralafrikanischen Republik oder im Tschad oder sonst wo in Subsahara-Afrika, weil vielleicht halt viele Menschen jetzt auch gar nicht wüssten, wo ist denn dieses Land auf der Landkarte? Was ist denn dort das Problem? Und das ist, glaube ich, eben auch durchaus verständlich. Man kann da niemanden einen Vorwurf machen und auch nicht den Journalisten, die eben auch ihr Publikum, wie soll man sagen, informieren wollen, so wo eben die Aufmerksamkeit auch ist. Das ist auch so ein bisschen ein Feedback-Mechanismus, glaube ich, der da so eine Feedback-Schleife, wo eines das andere dann auch vielleicht gibt.
Sie haben es ja auch schon erwähnt, die Ukraine, das ist wirklich sehr spannend, denn im heurigen Jahr, im Jänner, haben wir die 6. Ausgabe präsentiert und da war die Ukraine im Jänner Platz 2 der vergessenen humanitären Krisen und nicht einmal einen Monat später, am 24. Februar, ist dann der Krieg mit Russland ausgebrochen, also der Angriff von Russland auf die Ukraine. Und heuer, also im Jahr danach, ist die Ukraine eines der meistberichteten Krisen- und Katastrophenkriege weltweit mit über 2 Millionen Nennungen. Vielleicht eine kleine Bemerkung nur, wie die Methode ist, die dem Bericht zugrunde liegt. Es wird weltweit in den digitalen Medien nach Nennungen verschiedener Schlagworte gesucht und das wird dann analysiert. Was frappierend ist, ist, dass die nächste Ausgabe ausschließlich subsaharanisch-afrikanische Länder umfasst, angeführt von Angola, Malawi und der Zentralafrikanischen Republik, Platz 3, und auch alle anderen Plätze sind von afrikanischen Ländern belegt. Und wir sehen da eine Mischung aus Dürre, Nahrungsmittelunsicherheit, Konflikt, also man sieht nicht nur eine Dimension, und es ist auch nichts, was von heute auf morgen entstanden ist, sondern etwas, was seit Jahren schwelt. Also wir haben schon vor 2 Jahren über die Heuschreckenplage in Nordostafrika berichtet, über Konflikte, über Teuerungen, lang bevor sie bei uns sind. Das heißt, das baut sich systematisch auf und ist, eigentlich sind das lauter chronische Krisen in Wirklichkeit. Und es ist mir sehr wichtig, auch an der Stelle zu sagen, es geht bei dem Bericht nicht darum, zu kritisieren irgendjemand oder jemand zu beschuldigen, dass das nicht genug berichtet wird, sondern es geht um Feststellungen und es geht auch um Lösungsansätze. Was können wir als Stakeholder, die wir ja beide sind, in diesem humanitären Sektor gemeinsam tun? Wie kann man wirklich einen guten Umgang finden mit all den Krisen, die es gibt? Weil eines darf man natürlich nicht unterschätzen, dass Berichterstattung nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen auch damit zu tun hat, wohin dann finanzielle Mittel allokiert werden. Und das ist natürlich eine Sache, warum das für uns alle so wichtig ist.
Ja, und ich glaube, Sie haben schon ein paar jetzt Denkanstöße wiederum für mich gegeben. Eines ist, es gibt so, ich nenne jetzt mal Berichterstattungsmüdigkeit, ja, also Fatigue im Englischen. Und das ist eben, was wir jetzt auch in der Ukraine ein wenig beobachten können, dass es eine gewisse Müdigkeit einsetzt, was die Ukraine-Berichterstattung betrifft. Das heißt, da kann auch wieder das Problem passieren, dass eben die Ukraine, wie Sie gesagt haben, die so getrendet hat, um es mal in dieser Sprache zu sagen, dass dieser Trend abflaut und die Leute plötzlich sagen, nein, ich will eigentlich gar nichts mehr. Und wir haben auch, wenn ich mit einem anderen Bericht kontern darf, es gibt einen Reuters-Report jedes Jahr, und da ist eben sehr stark von News Avoidance und News Fatigue die Rede. Das heißt also, Menschen wollen eigentlich sich dem gar nicht aussetzen, weil sie eben sagen, ja, mir geht's nicht gut, wenn ich schon in der Früh die Zeitung lese und das Morgenjournal höre und die Nachrichten schaue am Abend, dann sehe ich nur, alles ist furchtbar, alles ist schrecklich und ich will eigentlich das gar nicht, weil ich spüre, das tut mir nicht gut. Das ist natürlich für uns ein Riesenproblem als Journalistinnen und Journalisten, weil unsere Aufgabe ist es ja, die Menschen zu informieren. Gleichzeitig merken wir, das Publikum will sich dem nicht aussetzen. Sie will sich von dem eigentlich ein wenig verkriechen oder eben, und das kann auch nämlich sein, vielleicht machen wir etwas falsch, ja, in der Berichterstattung. Und da gibt es eben Ansätze, die heißen dann Solution Journalism. Also sprich, vielleicht müssten wir mehr über die Lösungen berichten und weniger über das Problem. Das verstehe ich auch, weil natürlich das Problem lässt einem ratlos zurück, wenn man sagt, ja, es ist ganz furchtbar in Malawi zum Beispiel, eines der ärmsten Länder auf diesem Planeten, aber lasst uns das berichten, aber suchen wir jetzt 2, 3 Initiativen, und da kommen vielleicht eh auch NGOs wie CARE ins Spiel, zu sagen, ja, aber hier funktioniert's, da hat jemand etwas geschafft, da ist etwas gelungen. Und wenn wir das tun, dann schafft man es selbst in Malawi, in diesem wirklich armseligen, armen Land, ja, wo einfach das, glaube ich, das Bruttosozialprodukt, von dem leben wir in Österreich, wie soll ich sagen, nicht einmal einen Monat, müssen die Menschen ein ganzes Jahr damit auskommen. Ja, oder eine Woche oder so, oder wir reden davon Beträgen, die sind alle unter der Armutsgrenze dort, statistisch. Und trotzdem gibt es ja vielleicht Positives zu berichten. Also ich glaube, da ist auch ein Umdenken, sage ich mal, bei Journalistinnen und Journalisten, dass wir sagen, vielleicht müssten wir es anders tun.
Ist die News Avoidance, die Sie angesprochen haben, also das Phänomen, das, glaube ich, viele von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch kennen oder auch schon selber ausprobiert haben, dass man sagt, okay, ich schaue mir jetzt einfach weniger davon an, ich mache mich nicht ständig fertig. Ist das was Sie sagen würden, das hat sich über die Jahre aufgebaut, oder ist das schon etwas, das durch die Covid-Krise, auch wenn wir sie relativ gut überstanden haben, ein einschneidendes Erlebnis war, so oder so, dass das schon der Booster war in der Richtung, dass man überhaupt anfängt zu sagen, weil es ist mir wirklich unvorstellbar, dass ich vor 4, 5 Jahren gesagt hat, oh, das schaue ich mir jetzt nicht mehr an, das interessiert mich nicht mehr. Das hat schon was gemacht mit uns, oder?
Das ist eine Theorie, ja. Aber es gibt auch noch was Zweites, und zwar, wenn man sich auch ansieht, dass einfach die Zeit, die Menschen für Kommunikation verwenden und Nachrichtenaufnahme nimmt ja eigentlich zu. Das heißt, es kann auch sein, so eine gewisse Überreizung und das Wort Reiz ist auch so etwas, was so ein Trend geworden ist in den letzten Jahren. Da denken wir, glaube ich, da gibt es das Buch von dem Kommunikationswissenschaftler Perksen, ein brillanter Mann, das heißt Die große Gereiztheit, weil ich jetzt den Buchtitel hoffentlich richtig zitiert habe, der genau auch über dieses Gefühl, dieses ständigen Triggers, dieses ständigen sozusagen dieser Reizüberflutung auch durch Social Media und eben Twitter, Instagram, TikTok, dieses YouTube-Shorts, alles wird immer kürzer, bam, 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 bam. Das ist etwas, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass die Leute jetzt sagen, ich muss ein bisschen mich zurücknehmen, vielleicht auch wieder neu an Medienkonsum umlernen.
Aber vielleicht wir überfluten uns ja nicht nur mit Nachrichten. Wir überfluten uns ja mit Kurzfilmchen, mit allem Möglichen. Das sind ja nicht nur Nachrichten, wie ich sie beispielsweise der Wiener Zeitung entnehme.
Ja, das stimmt. Absolut. Aber trotzdem wird, glaube ich, eben ein bestimmter Teil unseres Gehirns durch diese Reize eben irritiert. Vielleicht, auch wenn das jetzt medizinisch völlig inkorrekt ist, vielleicht gibt es dann so eine Art ADHS-Symptomatik, die sich entwickelt, dass man so Aufmerksamkeitsdefizite hat. Und wir kennen das selber, wahrscheinlich jeder von den Hörerinnen und Hörern, man geht mit irgendeinem Vorsatz in die Küche, weil man muss jetzt das tun, wird abgelenkt auf dem Weg, sage ich beim Bad vorbei, macht das, denkst schon wieder, okay, was wollte ich in der Küche? Also das sind so Symptome, die kennt natürlich jeder von uns, hat es auch immer gegeben, nur das wird natürlich durch dieses ständige Multitasking, dann habe ich noch vielleicht das Handy dort und das Tablet liegt da und der Fernseher läuft und ich schaue den Tatort und auf dem Handy wird getwittert, was im Tatort läuft. Also es ist schon, übrigens, ich schaue nicht Tatort, sage ich nur, aber ich sehe einfach, verfolge das immer mit auf Twitter, dass plötzlich meine Timeline voll ist mit Tatort. Genau. Das heißt, wir überfluten uns selber. Und es gab mal dieses Buch von Neil Postman, einem anderen Medienwissenschaftler, wir amüsieren uns zu Tode. Ich würde sagen auch, wir überreizen uns zu Tode, hoffentlich nicht. Aber das ist, glaube ich, ein wenig das Problem, das hier vorliegt, dass man einfach ein bisschen wieder Ruhe reinbringen will, vielleicht auch einen Fokus reinbringen sollte in den Nachrichtenkonsum und zum Beispiel sagen, so, jetzt, ich habe keine Ahnung von Malawi, um bei dem Beispiel zu bleiben, angenommen, da ist jetzt eine Geschichte und der Journalist ist im besten Fall, die Journalistin dorthin gefahren, hat einen hohen Aufwand betrieben und wenn ich diese Geschichte jetzt lese, dann habe ich einfach ein Wissen über dieses Land, über die Schicksale, im Idealfall werden mir auch dort Menschen näher gebracht, wird mir die Geschichte auf verschiedenen Ebenen erzählt, wird mir das Problem dargelegt, wird mir aber auch erzählt auf der emotionalen Ebene, was passiert denn dort, wie geht's den Menschen denn dort? Und das, glaube ich, ist eine Möglichkeit, wie man dann einfach ein bisschen Ruhe in seinen Nachrichtenkonsum bringen könnte und sagt, so, ich nehme mir vor, ich beschäftige mich heute mit dem und dem und dem und das will ich jetzt haben und ich informiere mich jetzt da, das gönne mir den Blick in die Zeitung und dann ist auch wieder mal gut, ja, und dann mache ich was anderes und dann, aber am Abend nehme ich mir vielleicht vor, ja, da war noch eine zweite tolle Geschichte in meiner Zeitung oder im Internet oder in einem Magazin oder irgendwo oder auch im Fernsehen, auf Arte oder sonst wo und das schaue ich mir jetzt auch noch an und ich mache das bewusst.
Das heißt, bewusst selektiv wahrnehmen, was Sie jetzt und raussuchen, was ich mir anschauen will und was ich mir aber dann ordentlich oder tiefergehend anschaue. Weil ich glaube, das ist unbestritten und das kann man auch an sich selbst beobachten, dass die Aufmerksamkeitsspanne, und wir kommen beide aus einer Zeit, wo man noch trainiert wurde, die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter auszudehnen, zum Beispiel während dem Studium und all diesen Ausbildungen, die wir gemacht haben. Aber das sieht man sich selber, dass die kürzer wird, wenn man sehr viel digitale Medien konsumiert. Und ich denke mir, gerade für einen Journalisten oder auch einen Autor oder einen Buchautor ist das eine echte Herausforderung, dass heute immer alles kurz und knapp und sofort am Punkt sein muss. Weil durch die Verknappung fällt halt auch viel an rundherum an Kontextualisierung weg, die auf der anderen Seite auch dann wieder eingefordert wird. Weil die totale Verknappung zeichnet natürlich auch Bilder von Menschen, von Regionen, von Katastrophen, von Kontinenten, die wir so eigentlich nicht zeichnen wollen, weder Sie noch ich als Vertreterin einer großen NGO, was uns ja teilweise in der Debatte auch vorgeworfen wird.
Das ist auch richtig, weil Sie sagen es ganz recht. Es wird dann, kommt dann der Vorwurf, Sie haben gesprochen über die Konflikte, die vergessen sind im Moment. Und es sind alles Konflikte, 10, wie Sie genannt haben, die alle in Subsahara-Afrika vor sich gehen. Und dann gibt es ja auch immer wieder von Stimmen aus Afrika, die zu Recht kritisieren, dass eben die Medien und die NGOs Afrika sozusagen Schublade auf, Hunger, Not, furchtbar, Schublade zu. Und dann sagt, dann hört man auch, und ich habe zuletzt auch in Sharm el-Sheikh beim Klimagipfel mit einer Kollegin gesprochen aus Ghana. Und Ghana ist jetzt ein vergleichsweise, ja, nicht wohlhabend, aber doch im afrikanischen Kontext ein relativ gut verwaltetes, relativ zumindest nichts armes Land in Westafrika. Und dort sagt man ja, wir haben auch sozusagen viele Kulturgeschichten, über die man was machen könnte. Wir haben, ich weiß nicht, in Côte d'Ivoire gibt es eine tolle Modeszene. Die jungen Leute sind aktiv. Warum wird denn darüber nichts gemacht in Europa? Und das ist richtig, diese Kritik, ja, weil natürlich es muss auch gelingen, umfassend etwas darzustellen und nicht einfach zu sagen, gut, wir brauchen eine Geschichte mit Not und Elend, schickt man doch jemanden nach Afrika. Ja?
Ja.
Und das ist natürlich nicht das, was sein sollte. Ich glaube aber auch, dass eben gerade jüngeres Publikum, Medienkonsumentinnen und Konsumenten das auch einfordern, diese umfassendere Information. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass man sieht, ja, die wollen eben dann wissen, was macht denn, ich weiß nicht, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Bangladesch, um eben das sozusagen in den Fabriken für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter zu kämpfen. Was macht man denn jetzt, ich weiß nicht, an Bürgerinitiativen in Indien, um für Frauenrechte aktiv zu sein? Und was macht man eben in Afrika, in einem Land, wo vielleicht Hunger herrscht, um eben mit einfachen Mitteln, ich sage jetzt mal biologischen Landbau, ohne teure Inputkosten, mit Düngemitteln, mit Pflanzenschutz, mit ähnlichen Dingen, wo ein Bauer dann plötzlich eben mit einer anderen Bewirtschaftungsmethode vielleicht plötzlich 10-20% mehr aus den Feldern rausholt. Und das heißt, dann ist von Hunger zu, ja, auch noch prekärstem Leben, aber dennoch, wo dann Hoffnung besteht. Also man sagt, ja, wir kommen vielleicht aus dem Schlamassel raus, weil wir plötzlich mehr Produktivität haben. Und das sind natürlich Geschichten, die sind nicht so leicht zu erzählen, weil wenn wir jetzt zu diesen Bauern fahren würden, zu einer Reportage, wie haben sie das gemacht, dann ist ein komplexer Prozess. Das ist auch nicht, verzeihen Sie den Ausdruck, sexy in dem Sinne, wie wenn ich jetzt sage, ja, da ist die große Katastrophe und da habe ich Bilder wie von James Nachtway im Südsudan, von der großen Hungersnot. Das habe ich nicht, aber ich habe eine sehr komplexe und diffizile Geschichte, wo etwas gelungen ist. Und auf der brauche ich mindestens vielleicht 2 Zeitungsseiten, um das umfassend darzustellen, wo aber nichts Großartiges passiert, sozusagen. Es ist nicht, es weder werde ich für die Bilder den Pulitzerpreis bekommen, noch für den Text, ja. Aber es ist eine tolle Geschichte, wo wir auch Menschen abholen können.
Das heißt, Sie als stellvertretender Chefredakteur und als Journalist müssen auch immer die Balance finden zwischen den kontextualisierenden Geschichten oder Texten und solchen, die halt wirklich schnell die Mainstream-Informationen auch wiedergeben. Es muss eine Mischung sein, oder? Weil letztendlich ist ja jedes Medium auch wirtschaftlich getrieben. Das darf man ja auch nicht ganz aus den Augen verlieren, oder?
Ja, absolut. Es ist natürlich auch so, es gibt unterschiedliche Informationsbedürfnisse. Trotzdem, und das ist, glaube ich, auch natürlich eine schwierige Geschichte, wie schaffe ich es auch, wir sind als menschliche Wesen irgendwo immer schwanken zwischen Ratio und Emotio. Das heißt, wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, ich will Dinge verstehen. Neugierde, seit wir Babys sind, sind wir neugierig, sonst könnten wir auch nicht leben und überleben, wenn wir diese Neugierde nicht hätten. Die haben wir bis zu unserem Lebensende, wenn alles gut geht. Und wir haben natürlich das Zweite eben auch Empfindungen. Und das heißt, es muss auch eine Balance gefunden werden zwischen, ich sage jetzt mal, einem Zugang der Reportage, des Porträts, wo durchaus Emotionen auch erlaubt und sogar erwünscht sind, dass man die in den Leserinnen und Lesern oder den Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern evoziert. Aber eben auch gleichzeitig gibt es das Bedürfnis, die Neugierde der Menschen zu befriedigen und zu sagen, ich erzähle euch jetzt, was ist denn dort der Fall? Was gibt es denn dort? Wo liegt denn das Problem? Zum Beispiel eben, um wieder zu bleiben, bei einer Hungerkatastrophe, das ist ja nichts, das kommt ja nicht einfach so über die Menschen, sondern natürlich, es gibt Klimaproblematiken, Wetterphänomene, es gibt aber auch
Ungelöste
Landfragen.
Einflussnahme von außen, Land Grabbing, also da hängt so
Konflikte,
viel
Konflikte, Kriege, Vertreibung,
viele Zeitungen
zwischen Probleme zwischen Hirten, ja. Also die ja. Vieh über das Land treiben, pastorale genau. Kulturen absolut. Versus Ackerbau. Absolut. Also es ist ja. Sozusagen eben, es hat, das muss man dann erzählen, das ist nichts passiert einfach so. Das fällt nicht vom Himmel, sozusagen.
Ja, das haben wir vorher auch schon angesprochen. Das baut sich über Jahre und Jahrzehnte auf. Und wir, für uns als große Organisation, ist es auch eine Herausforderung, wenn wir schon früh über etwas berichten, dann wird wirklich uns manchmal vorgeworfen, na, ich sage das jetzt nur, damit ihr Spenden kriegt. Wenn ich an der Stelle sagen darf, wir persönlich kriegen die Spende überhaupt nicht, sondern bei Care Österreich gehen weit über 90% von allem, was Care Österreich anvertraut wird, direkt zu den Menschen, für die es gedacht ist und wird auch verarbeitet von meinen Kollegen weltweit, die alle lokal sind. Ja, also wir schicken nicht weltweit Europäer oder Amerikaner los und lassen die dort Hilfe leisten. Es ist an der Stelle auch wirklich wichtig zu sagen, das ist nämlich auch so ein Bild, das natürlich entstehen kann, wenn man nicht weiß, wie der ganze humanitäre Sektor funktioniert. Es sind immer die lokalen Menschen vor Ort, die in jeder Katastrophe als erstes helfen. Also kein Land wartet darauf, dass die Hilfsorganisation vorbeikommt, das sage ich jetzt als Vertreterin von CARE, und wartet, was dann dort passiert, sondern es sind immer ausschließlich Lokale, die am Anfang helfen. Und natürlich bei großdimensionierten Katastrophen gibt es auch internationale Rufmechanismen, wo wirklich um internationale Hilfe gebeten wird und dann kommen die Experts und die ganzen Experten aus der ganzen Welt zusammen, wie das also in Haiti bei den massiven Erdbeben war, wie das jetzt in Pakistan war. Da braucht man Menschen von außen und da ersuchen die Länder auch darum. Aber es soll nicht der Eindruck entstehen, weder seitens eines Journalisten noch seitens einer Organisation, einer großen Organisation, dass nur darauf gewartet wird, was wir zur Verfügung stellen und sonst dort nichts passiert. Also das ist eigentlich genau der gegenteilige Effekt, den wir erzielen wollen. Und ich denke, wir haben es auch vorher angesprochen, wenn man spricht von Afrika, das ist ja so, wie wenn man sagt, ich fahre nach Europa. Naja, wo fahre ich bitte hin? Ja? Also das hat auch ein bisschen, schon auch ein bisschen damit zu tun, was interessiert uns, und es könnte eine der positiven Seiten der Globalisierung sein, dass halt heute schon viele Leute gibt, die wissen, dass halt Westafrika wirklich ja Modeszene hat und eine Musikszene, die großartig ist, und dass halt wirklich viele Textilgewerkschaften in Bangladesch gibt. Aber da muss ich mich halt auch als Konsument und Konsumentin auch ein bisschen mehr interessieren, als zu sagen, ja, in Afrika ist es so und so. Wir reden ja von einem ganzen Kontinent. Wir reden ja auch nicht von Nordamerika und meinen Kanada und die Vereinigten Staaten gemeinsam im Allgemeinen.
Da kommt natürlich ein Problem dazu, dass eben die Medienwelt seit vielen Jahren im Umbruch ist. Wenn man bedenkt, wie schnell alles gegangen ist. Ich glaube, jetzt vor 1993 erst gab es den ersten Internetbrowser. Das ist noch nicht so lange her. 1994 dann, das ging natürlich dann relativ schnell. Oder das erste internetfähige Handy, der Nokia Communicator, den kann sich halt niemand mehr erinnern. Das ist ja alles noch nicht so lange her. Und die Medien sind natürlich extrem von dieser Informationstechnologie-Revolution ergriffen worden. Und natürlich immer, wenn die wirtschaftliche Lage vielleicht noch gar nicht schlecht ist, aber wo einfach Unsicherheiten sind, ist zum Beispiel das Thema Werbung das erste, wo gestrichen wird. Und wir erleben jetzt gerade, es gibt, glaube ich, gerade Kündigungswellen bei der Washington Post sogar, bei der New York Times in den USA. Es gibt große Probleme, auch in Österreich. Es wurden gerade jetzt wieder zwei Frauenmagazine, Modemagazine zugesperrt. Es wird möglicherweise noch in anderen Fällen hier Probleme geben, nicht zuletzt was die Wiener Zeitung betrifft. Also hier ist natürlich zu beobachten, dass einfach immer weniger zur Verfügung steht für diese klassischen Medien. Aber natürlich, wer sonst soll jetzt, was erwarte ich mir, soll jetzt ein Influencer, weiß ich nicht, nach in die Zentralafrikanische Republik fahren, um dort zu berichten? Was kostet denn das? Das kommt ja auch dazu. Es ist ja, die Ukraine ist ein Sonderfall. Ich kann in den Zug steigen in Wien, kann um 86 €, glaube ich, kostet das Ticket nach Kiew fahren, und kann wirklich, das kann kein Argument sein, nicht zu berichten, weil Das Geld ist es nicht in dem Fall, ja, wirklich nicht.
Aber in Bangladesch oder in der Zentralafrikanischen Republik, ich habe das ja auch in den Unterlagen gelesen, und das wissen wir beide auch, das ist eine der teuersten. Der Zugang zu den Krisengebieten, das ist teuer. Und auch von dort zu berichten, ist wahnsinnig teuer, weil du hast eine gewisse Sicherheitsinfrastruktur, du musst wo übernachten, das ist alles wahnsinnig teuer, überhaupt in chronischen Krisengebieten, weil das natürlich von allen Stakeholdern, die dann dort tätig sind, werden die Preise auch in die Höhe getrieben, das muss man sagen. Bleiben wir doch einen Moment dabei. Sie wissen ja, dass Care Österreich oder Care mit großen institutionellen Geldgebern zusammenarbeitet. Das ist eigentlich unser Haupttätigkeitsfeld. In Österreich sind wir der größte Partner bei Weitem der Europäischen Union. Und da werden wir natürlich auch aufgefordert, die Arbeit sichtbar zu machen. Und es ist kein Geheimnis, dass es dann sogenannte Pressereisen, wobei wir das also nur in ganz kleinem Rahmen machen, weil es auch immer eine Riesensicherheitsfrage ist, je nachdem, wo man hinfährt. Und es ist ja auch nicht so, dass große Gruppen jetzt in einem Flüchtlingslager wahnsinnig willkommen wären, aber nicht, weil die Leute dort sind, so böse sind. Das muss man sich nur für sich selber vorstellen. Man lebt ja unter den prekärsten Verhältnissen und dann kommen Gruppen an Journalisten und berichten. Das macht einen krantig. Ich sage es jetzt einmal ganz unprofessionell. Das ist, ich glaube, ist ein weltweites normales Phänomen. So, das heißt, ich glaube, Herr Seifert, Sie waren ja auch schon mal mit Care unterwegs. Das heißt, wir machen immer Arrangements, wo man sich die Kosten möglichst teilt oder einen Teil übernimmt. Ist das was Sie als problematisch, generell jetzt nicht an unserem konkreten Beispiel, aber ist das was Sie als problematisch einstufen? Oder wie ist das für einen Journalisten? Weil natürlich, man hat gewisse Erwartungshaltungen wechselseitig. Das ist ja klar. Und wie schafft man das, dass man seine Unabhängigkeit wechselseitig bewahrt, aber trotzdem zufrieden ist mit dem, was rauskommt?
Ja, ich glaube, was passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass einfach das Thema Compliance und Transparenz ja stark zugenommen hat. Das heißt, man legt es offen und sagt, ja, es war eine Pressereise von Care und man hat, was auch immer, wurde eingeladen oder hat die Kosten geteilt oder wie auch immer. Das heißt, es wird ja heute offengelegt. Das war nicht immer der Fall und ich finde das natürlich absolut wichtig, dass die Leserinnen und Leser und die Medienkonsumentinnen und Konsumenten wissen, was hier Sache ist. Dennoch muss man ja sagen, vielleicht oft wichtiger als die Kosten der Logistik ist ja eigentlich dann noch die Logistik. Die Kosten sind natürlich in manchen Gebieten wirklich exorbitant. Also wenn ich jetzt allein denke, was ein Flug in den Tschad kostet, was dann der Aufwand dort ist, es ist für eine Zeitung in Österreich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden sozusagen dorthin zu schicken, weil die Kosten wirklich prohibitiv sind. Und man sagt dann, naja gut, was ist
das? Du brauchst Zeit. Nicht in 3 Tagen abwickeln, selbst wenn ich
überhaupt dort bin.
Du brauchst ja schon fast 2 Tage, bis du dort bist.
Ja. Und das heißt, du fehlst in den Redaktionen, die dünn besetzt sind und so weiter. Ja, das heißt, und bei freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern komme ich dann dazu, sind die versichert? Also es ist wirklich eine sehr, sehr heikle Geschichte, gerade bei solchen Dingen. Und dann, ja, wie komme ich denn an die Leute heran? Das heißt, wenn ich jetzt nicht die logistische Unterstützung zum Beispiel in einer NGO habe, dann muss ich ja vorher schon natürlich auch noch, wirklich, ich habe das ja selber auch so gemacht, Wochen vorher, wo sind denn Ansprechpartner? Und wenn man dann sagt, ja, und ich habe auch in Flüchtlingslagern, zum Beispiel im Libanon, gearbeitet. Und da ging es dann auch darum, ja, wie ich brauche dann UNHCR, ich brauche dann sozusagen entweder das Rote Kreuz, welche Organisation, Care, wer auch immer dort tätig ist, UNICEF und. Also die ganze sozusagen Buchstabensuppe, wenn man so will, der internationalen NGOs. Und das muss dann vorbereitet sein. Ja? Das heißt, allein diese Vorbereitungsarbeit, wenn ich auf einer Pressereise mit Care dann mitfahre, ist mir ja sozusagen von den Schultern genommen. Weil es ist ja klar, wir treffen interessante Menschen, die versuchen eigentlich diese Geschichte näher zu bringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was natürlich sozusagen einerseits ein Spannungsfeld bietet, andererseits, wie gesagt, ich glaube, es ist teilweise auch gar nicht anders möglich, weil nochmal jetzt denke ich an zum Beispiel Flüchtlingslager, weil das wirklich auch, wie Sie sagen, zu Recht ein sehr heikler Punkt auch ist, weil Sie angesprochen haben, diese Zoosituation sozusagen des menschlichen Zoos, Das geht nicht. Ja, das kann auf keinen Fall, es muss ein wertschätzender Umgang sein. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann mich da durchführen, müssen ja vorher auch reden mit den Leuten und sagen, schaut, da kommen jetzt Leute. Ich erkläre euch, warum die sie kommen und ich würde euch bitten, könnt ihr einfach erzählen, wie geht es euch? Ja?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder, der ein Interview gibt, das von Care, ich kann nicht sagen, arrangiert wird, aber kann man auch sagen, genau weiß, woher kommt der Journalist, was ist das für eine Zeitung oder für eine Sendung. Ja? Und das möchte ich an der Stelle auch sagen, es gibt kein einziges Foto, das Care verwendet, wo wir nicht die Zustimmung der betreffenden Person haben. Also es ist schon lange nicht mehr so, wie es noch vor vielen Jahrzehnten war, wo man einfach losmarschiert ist und Leute interviewt hat. Ich möchte das wirklich auch klar sagen, das muss vorbereitet sein, weil meine Kollegen und Kolleginnen in den Flüchtlingslagern teilweise unter wirklich nicht ungefährlichen Situationen arbeiten. Und man darf nicht vergessen, dass jeder Besuch weckt die Hoffnung oder nährt die Hoffnung, dass noch mehr passiert. Und es ist eben nicht so, wie es manchmal behauptet wird, dass Menschen nur ins soziale System migrieren und in einem Flüchtlingslager ist man vollkommen versorgt. Man ist gerade so versorgt, dass man überleben kann. Und der Grund dafür ist, dass so wahnsinnig viele Kriege und Krisen gleichzeitig passieren und die Gelder dafür zwar wachsen, aber bei weitem nicht den Bedarf so decken können, dass man sagt, na, man hat ein vernünftiges, gutes Leben in einem Flüchtlingslager oder in einem Auffanglager an den Grenzen zur EU. Da spielen sich unbeschreibliche Dinge ab. Und deshalb muss jeder Besuch oder jede Reise, jeder Bericht wirklich von beiden Seiten gut vorbereitet werden, sonst wäre das in vielen Fällen gar nicht mehr möglich. Weil Sie müssen sich vorstellen, aus der ganzen Welt kommen Journalisten in ein Flüchtlingslager wie Azraq in Jordanien. Aus der ganzen Welt. Die müssen das limitieren, weil sonst hätten viele der Menschen dort gar nicht mehr viel was anderes zu tun, als Interviews zu geben. Und es sind natürlich immer dieselben, die sich dazu bereit erklären. Ja,
ja, man muss auch sagen, sozusagen, es geht auch immer darum, dass Journalistinnen und Journalisten gefordert sind, die Dinge neu zu erzählen, neu zu verpacken, weil jetzt das Thema Flüchtlingslager ist ein gutes Stichwort. Auch da gab es ja dann eine große Müdigkeit. Wir sprechen jetzt zum Beispiel, wenn wir über Jordanien reden oder den Libanon, über den arabischen Frühling und natürlich den Bürgerkrieg in Syrien, der dann natürlich zu diesen massiven Flüchtlingsbewegungen geführt hat und Menschen geflüchtet sind in die Türkei, nach Jordanien, in den Libanon, in die gesamten umliegenden sozusagen Länder. Und da war natürlich auch so, man hat berichtet und plötzlich irgendwann nahm das Interesse auch wieder ab. Und da
war Kriegsjahr.
Ja, jetzt ja. Ist ein großes Problem und da kann ich noch sozusagen ein Beispiel geben. Wir haben dann damals versucht, in der Wiener Zeitung bei zwei Projekten insgesamt mit VR-Technologie bzw. 360-Grad-Video etwas zu machen, einfach um wieder ein Thema, das auch schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, wo die Menschen auch schon müde wurden, zu sagen, ja, wie können wir es denn darstellen, vielleicht, dass wieder mehr sozusagen Empathie hervorgerufen wird, dass die Leute sich wieder damit beschäftigen. Und das war damals so ein Versuch, dieses Thema wird wieder kommen. Das war ein kurzer Hype, auch mit damals eben so Google Cardboard hieß das, mit so Kartons, die man vor das Handy gab, wo man dann in so 3D und gleichzeitig sozusagen Rundumblick sozusagen sich immersiv in diese Welt begeben konnte. Und da gab es insgesamt zwei Projekte. Diese Technologie hat zwar ganz am Anfang, war für uns auch ein Learning, um mit dem zu arbeiten. Und es wird jetzt dann, soweit ich hier sitze, werden Sie es in den nächsten Jahren schon in den nächsten Jahren dann sehen, dass eben mit einer Apple-Brille, mit Google Glass, mit diversen Brillenmodellen hier diese Technologie immer weiter in unseren Alltag eindringen wird und da auch eine Beschäftigung mit dem ist. Oder, anderes Beispiel, tolles Projekt, eine polnische Website namens Outriders, also ein E-Paper plus Website. Die haben auch festgestellt, irgendwann war das Thema Flüchtlinge aus der Ukraine nicht mehr so, wie soll ich sagen, so interessant für das Publikum. Und das Problem war aber nicht da. Polen hat wirklich Millionen von Menschen aufgenommen. Und die haben dann gesagt, ja, okay, wir erzählen diese Geschichte über diesen Lemberger Bahnhof, der so ein Umschlagplatz war. Wir kennen die Fotos am Anfang. und erzählen das neu und die haben dann mit Plastilinfiguren ihre Fotos und Videomaterial, also mit Plastilinfiguren, wie so ein, man kennt das von Aardman Animations, wie heißt das, das über das Schaf und ich weiß nicht, wie diese tollen Filme heißen, mit so einer Technik einfach wieder das mit Plastilinfiguren animiert und sozusagen auch Fotos gestellt, um eben das plötzlich wieder interessant zu machen, plötzlich sagen, okay, das Thema ist vielleicht jetzt schon bei den Leuten so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die sagen, okay, das ist aber jetzt eine interessante Darstellungsform, eine sehr innovative und es ist sozusagen, die Zugriffe sind durch die Decke und dieses Medium hat da wieder geschafft, dass Menschen sich wieder für etwas interessieren. Und das war das Ziel. Die Journalistinnen und Journalisten dort wollten, wir möchten dieses Thema wieder auf die Agenda setzen und wir verstehen, dass die Menschen müde sind davon, aber wie machen wir das? Und das haben sie geschafft. Und ich muss sagen, großartiges Projekt, wirklich Applaus dafür. Und da sind auch wir als Journalistinnen und Journalisten, aber auch ihr als unser Gegenüber, als NGOs gefordert, wir müssen in der Lage sein, die Geschichten unterschiedlich zu erzählen. Und das ist natürlich für die TikTok-Generation etwas anderes. Und das ist halt dann so, dass wir in einer Minute, vielleicht auch durchaus locker, wenn das dem Thema vielleicht nicht immer angemessen ist, aber wir müssen einen Zugang finden, um diese Darstellungsform unterzubringen und auf Instagram Fotos und Stories und Reels und was auch immer es gibt. Und dann ist eben aber auch genauso wichtig die Zwei-Seiten-Geschichte, 15.000 Zeichen, noch besser 18.000 Zeitungen in der Wiener Zeitung mit tollen Fotos und einer Website-Geschichte, die genau denselben Inhalt trägt, vielleicht noch mit Videos dazu und, und. Das heißt, wir müssen umdenken, es hat keinen Sinn. Ja. Wir sollten nicht den Fehler der katholischen Kirche machen. Wenn die Leute nicht mehr in die Kirche gehen wollen, dann müssen wir eben zu den Menschen gehen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der auch für Journalistinnen und Journalisten wichtig ist. Wenn die Leute sich auf Instagram tummeln, dann muss ich dorthin. Und dann versuchen Leute, ich hole euch, das Instagram ist nur die Vorspeise, genau. Und ich biete euch da jetzt was, aber kommt doch mit ans Lagerfeuer, ja, und dort nehmen wir uns Zeit und dann fängt die Geschichte an, wie sie immer am Lagerfeuer anfängt, nämlich ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir es schaffen müssen. Und dann muss es uns gelingen, am Lagerfeuer 2 Stunden die Menschen zu fesseln und dann stehen sie auf und sagen, so, heute habe ich was gelernt.
Und da werden uns die digitalen Medien und die Möglichkeiten, die diese bieten, wahnsinnig gute Dienste leisten. Ich kann Ihnen nicht mehr zustimmen. CARE beschäftigt sich bereits mit all diesen Dingen, die es gibt.
Wir sitzen jetzt gerade am Podcast zum Beispiel.
Wir sitzen, ja, der Podcast.
Die Menschen können das abhören, genau. Wann immer sie Zeit haben und
Lust haben. Genau. Und dieser Podcast endet auch mit einer positiven Note, dass wir die Geschichten weitererzählen werden. Und es sind ja keine Geschichten, es sind wahre Begebenheiten, es sind Menschen wie Sie und ich, wie du und ich, um die es da geht. Es sind keine Geschichten, die wir finden. Und sie ermöglichen uns in Wirklichkeit Einblicke in total spannende Welten. Und dass wir das zeitgemäß, klimaschonend und möglichst interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für Leserinnen und Leser, aber auch dem Anspruch gerecht werden, dass die Geschichten, die Texte authentisch sind und sich auch die Betroffenen drin wiederfinden. Das ist unser Anspruch, nicht nur von CARE, sondern auch von Journalisten wie dem Thomas Seifert. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch und ich hoffe, dass auch unser neuer Report über die humanitären vergessenen Krisen ein paar tiefere Einblicke ermöglicht und er wird sowohl analog als auch digital erhältlich sein und sich auch auf den sozialen Medien finden. Danke, Herr Seifert.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.